widerstehe ich den Einflüsterungen des Bösen. Die zweite Auslegung aus dem Buch Hiob, Hiob Kapitel 2 und 3, unter der Gesamtüberschrift Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, Ermutigung in schwerer Zeit durch das Buch Hiob. Der Böse mit dem Bösen, männlich und sächlich, kommt raffiniert auf uns zu. Durch Augenlust, durch Fleischeslust, durch Stolz. Es kann ganz billiges Vergnügen sein mit Spaß und Befriedigung der Gelüste und Begierden. Es kann aber auch das Böse wirken, indem es uns in Leid, Depression stürzt und in Bedrängnisse hineinführt. Und das Letztere hat Satan durch die Zulassung Gottes bei Hiob tun dürfen. Wir haben gestern gehört, Hiob hat die erste Probe bestanden, als ihm alles genommen wurde, sein Besitz, seine Kinder, außer sein eigenes Leben und seine Gesundheit. Die waren ihm noch nicht genommen. Wir werden in Kapitel 2 hören, dass jetzt auch seine Gesundheit ihm genommen wird, aber nicht sein Leben. Denn er soll ja geprüft werden, was er gar nicht weiß. Das ist ja dieser Dialog zwischen Gott und Satan in der unsichtbaren Welt, was ihm erst am Ende, davon geht man aus, geoffenbart wird, als er dann oder Elihu das Buch Hiob aufgeschrieben haben. Hiob hat die erste Probe bestanden. Er ist nicht von Gott abgefallen. Er hat ja gesagt, am Ende von Kapitel 1, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und dann heißt es über ihn, bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Aber jetzt geht es weiter. Jetzt wird sein Leib angetastet. Er wird sehr krank, extrem krank. Und, was vielleicht noch schlimmer ist, er wird sogar durch seine eigene Frau versucht, sich von Gott loszusagen. Ich möchte gleich sagen, auch dadurch kann Satan wirken, sogar durch manchmal die engsten Freunde, Verwandten, Bekannten, ohne dass es denen eigentlich bewusst ist. Nicht mit bösem Willen, aber doch unbewusst. Nun, die Frage stellt sich, was würden wir tun, wenn wir alles verlieren, außer unser Leben? Würden wir Gott ins Angesicht fluchen oder näher zu ihm rücken? Die Antwort ist nicht einfach in einer solchen Lage. Aber für uns Christen sollte das Motto immer lauten, näher mein Gott zu dir. Nun wollen wir lesen, zunächst Kapitel 2 und dann auch noch, aber nur im Überblick Kapitel 3. Das Kapitel 2 ist jetzt weiterhin grundlegend, um das Buch Hiob richtig zu verstehen und auch geistlichen Gewinn davon zu erlangen. Wir lesen zunächst mal den ersten Abschnitt. Vers 1 bis 10. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten, und unter ihnen kam auch der Satan, um sich vor den Herrn zu stellen. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und er hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut! Ja, alles, was der Mensch hat, gibt dir hin für sein Leben. Aber strecke doch deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, so wird er dir sicher ins Angesicht absagen. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg, und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel, so dass Hiob eine Scherbe nahm, um sich damit zu kratzen, während er mitten in der Asche saß. Da sprach seine Frau zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? sage dich los von Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen? Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Soweit dieser erste und längste Abschnitt in Kapitel 2. Danach kommen die ersten drei Freunde, das werden wir gleich danach noch hören. Nun, was ist uns aufgefallen? Die Verse 1 bis, ja, man kann sagen 3a, die sind praktisch völlig identisch mit dem, was wir in Kapitel 1 gehört haben. Dass hier Söhne Gottes vor den Herrn treten, der Satan, und stellt sich ja vor den Herrn hin. Und dann war er da gekommen vom Durchstreifen der Erde, vom Umherwandeln darauf. Und der Herr fragt den Satan, spricht zu ihm, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Es gibt keinen Menschen, der so untadelig ist auf der ganzen Erde, der Gottfürchtigen das Böse meidet. Aber jetzt kommt eine zusätzliche Formulierung im Munde Gottes. Das ist Vers 3b. Das ist jetzt neu, nachdem ja die ersten Prüfungen über Hiob ergangen waren. Und er hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Also Gott sagt dem Satan ganz klar, Hiob hat die erste Probe bestanden. Wenn man sich das mal so wie so ein Duell vorstellen will, dann müsste man sagen, das ist jetzt ein bisschen platt, entschuldigt, es steht 1:0 für Hiob gegen Satan. Etwas gewagt, man kann auch sagen, steht 1:0 für Gott im Vergleich zu Satan. Gott ist ja immer größer und er lässt es zu. Aber Gott hat Recht behalten, Hiob hat Recht behalten, Satan hat Unrecht getan und auch nicht Recht behalten. Wie wäre das bei uns? Hätte auch ich Recht behalten, dass ich so tadellos bin und trotzdem an Gott festhalte? Möge sich jeder selber fragen. Bei vielen hätte sicher Satan gewonnen, gesagt, guck mal, wie schnell der oder diejenige schwach wird, vom Glauben zurückweicht, vom Glauben abfällt. Es gibt ja manche Kreise, die bestreiten, dass jemand vom Glauben abfallen könne, aber die Bibel sagt an sehr vielen Stellen, dass zum Beispiel heißt es, am Ende der Tage werden viele abfallen vom Glauben. Also das gibt es immer wieder. Ich habe auch viele Fälle erlebt in meinem Umfeld, wo wirklich Christen, die man äußerlich gesehen nur als wiedergeboren einschätzen konnte, abgewichen, zurückgewichen und abgefallen sind. Abgefallen ist man übrigens nur dann, nicht wenn man einfach nur eine Sünde getan hat, sondern wenn man sich völlig und ganz von Jesus Christus lossagt. Wenn man das Heilswerk Christi nicht mehr für sich in Anspruch nehmen will, dann erst ist man abgefallen. Das wird oft verwechselt. Auch mir wird unterstellt, ich würde behaupten, wenn man sündigt, sei man abgefallen. Das ist völliger Unsinn. Für die Sünde kann man immer noch Vergebung beim Herrn erflehen und dann ist man nicht abgefallen, solange man noch zu Jesus ruft, zu Gott ruft im Namen Jesu. Aber wer dieses nicht mehr will und sagt, das ist mir alles egal, ich will mit Gott, mit Jesus nichts mehr zu tun haben, der ist abgefallen. Ganz wichtiger Unterschied. Das darf man nicht vertauschen. Ja, und hier steht, immer noch hält er fest in seiner Tadellosigkeit. Und Gott sagt auch zu Satan, du hast mich gereizt, ihn ohne Ursache zu verderben. Was heißt hier ohne Ursache? Ich habe gestern schon erklärt, jeder Mensch ist Sünder von Natur aus. Seit dem Sündenfall von Adam und Eva im Paradies ist diese Erbsünde in uns allen, auch in Hiob. Aber trotzdem war er oder ist er in dieser Zeit gewesen ein gottesfürchtiger Mann, einer der gerechtesten Menschen, so wie ein Noah zur Zeit, bevor die Sintflut kam und auch danach. Oder ein Daniel im Babylonischen Reich. Die drei werden ja auch miteinander verglichen beim Propheten Hesekiel als die drei gerechten Männer des Alten Bundes. Es gibt auch andere, aber die drei werden bei Hesekiel ausdrücklich genannt. Also das Maß des Leidens, welches Hiob ereilt, entspricht nicht dem Maß seiner Schuld. Diese Waage, diese Talionsregel, so viel Schuld, so viel Strafe, das trifft bei Hiob nicht zu. Und deshalb sagt Gott hier, ihn ohne Ursache zu verderben. Natürlich zieht Sünde Strafe nach sich, aber eine solche Bestrafung hätte Hiob nicht verdient. Es gibt keinen direkten Anlass für dieses immense Leid. Und jetzt geht aber die Prüfung weiter. Der Satan sagt jetzt praktisch, ja, bisher wurde ihm das Äußere genommen. Seine Herden, sein Reichtum und auch, das Schwerste, seine 10 Kinder. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt gehen wir mal an seinen Körper, an seine Seele. Wir wissen ja auch, die Seele von Hiob klagt. Werden wir Kapitel 3 hören. Wenn er dann sagt, ach, wäre ich doch nie geboren. Depressionen, auch das hat auch in Elia gehabt. Und auch andere Propheten. Also das ist durchaus möglich, auch bei Gottesmännern und Gottesfrauen, dass sie in Depressionen stürzen. Aber hier jetzt, das Äußere auch, Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut. Ja, alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Aber strecke doch deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an. So wird er dir sicher ins Angesicht absagen. Das heißt, wenn er so große Schmerzen hat, dass er nicht mehr ein- und ausweist, dann wird er sich von Gott lossagen. Vielleicht darf ich es bezeugen, ich habe ja heute Nacht einen Asthmaanfall gehabt. Was habe ich getan? Habe ich mich da von Gott losgesagt? Im Gegenteil, ich habe zu Gott geschrien, Herr, hilf mir, schenk, dass ich jetzt nicht ersticke. Du weißt, dass ich hier diese Bibeltage halten soll. Ich kann die Geschwister jetzt nicht im Stich lassen. Und meine Frau ist auch nicht hier. Es wäre schlimm, wenn ich hier in der Einsamkeit sterben müsste. Und Gott hat innerhalb von Minuten Erleichterung geschenkt. Ich hatte Gott sei Dank dann auch noch Olbas dabei und solche Mittelchen auch. Auch das ist möglich. Aber ja, das war schon sehr an der Grenze. Ich habe sowas noch selten erlebt, das zweite Mal. Man muss immer damit rechnen, ja, dass es zu Ende geht. Und ja, dann sofort, Herr Jesus, wenn es dein Will ist, ruf mich ab, aber du kannst auch helfen. Du kannst beistehen. Vielleicht hat es sein müssen, gerade bei dem Thema. Ich habe auch gedacht, eine andere Schwester hat erzählt, sie hat jetzt Rückenschmerzen plötzlich heute Morgen. Eine andere Schwester musste abreisen wegen enormer Schmerzen, wegen einem gezogenen Zahn. Seht ihr, wir machen hier das Buch Hiob durch. Und das ist, jeder erlebt jetzt mehr oder weniger, vielleicht auch ein bisschen leiblich sogar mit, wie so etwas aussieht. Es ist sicherlich kein Zufall, dass gerade bei dieser Tagung uns das so geht. Und doch dürfen wir dankbar sein, mir geht es jetzt wieder gut. Und ich hoffe euch auch soweit, dass wir einfach immer wieder beim Herrn die Hilfe erflehen. Wir dürfen auch medizinische und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, aber immer zuerst zum Herrn. Herr, erbarme du dich. Ja, da hat man wirklich geschrien zum Herrn und nicht laut jetzt, und wir alle aufgewacht, aber innerlich, ja, gefleht. Herr, steh du mir bei. Also nicht ins Angesicht absagen dem Herrn, sondern zu ihm fliehen. Das ist die Grundlehre, die wir immer wieder hier finden werden. Und dann weiter, Vers 6, da sprach der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Also er darf nicht weitergehen als bis zu der Grenze, die Gott dieser Prüfung setzt. Und seht ihr, das ist auch ein Trost. Es heißt in den Korintherbriefen, Gott versucht niemand über seine Kraft, sondern er versucht jeden so oder prüft euch so, ich sage es jetzt frei, dass ihr es ertragen könnt. Das hat mich schon oft getröstet, dieser Vers, dich auch, ja. Also Gott prüft uns so, er kennt unsere individuelle Kraft oder auch Kraftlosigkeit und er prüft so, dass wir es ertragen können, dass wir zum Ziel kommen. Der eine hat mehr Kraft, der andere weniger. Hiob war offenbar ein Mensch, der besonders viel geistliche Kraft hatte. Und doch kann auch er in die Depression fallen, werden wir gleich noch hören. Das ist nicht verboten. Solange er nicht zum Atheisten wird, ist alles in Ordnung. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel, sodass Hiob eine Scherbe nahm, um sich damit zu kratzen, während er mitten in der Asche saß. Das ist dieses Bild, was man auch auf Zeichnungen öfter sieht über Hiob, dass der so in der Asche sitzt, so ziemlich nackt, sich dann kratzt und so Geschwüre, eitrige Geschwüre. Was das genau für eine Krankheit war, wird nicht gesagt. Es wird in weiteren Kapiteln noch ein bisschen mehr beschrieben, dass es stinkt, dass sein Atem auch stinkt und auch seine Frau sich vor ihm ekelt und die Freunde Abstand halten. Wir sehen auch, wenn die Freunde kommen, sie erkennen ihn nicht mehr. Er hat sich so verändert, so entstellt. Wie es auch mal über den Herrn Jesus heißt, in Jesaja 53, er ist so entstellt, dass man das Gesicht vor ihm verbirgt. Ich denke, das bezieht sich auf die Passion Jesu, als sie ihn gegeißelt hatten und dann mit der Dorne gekrönt. Und so auch ein Hiob. Er wird hier geplagt als einer der Gerechten des alten Bundes. Er muss viel leiden. Es gibt ja auch den Satz, der Gerechte muss viel leiden. Wir sind nicht immer auf Wolke 7, auch als Christen nicht, als Gerechte und Heilige des neuen Bundes. Was war das für eine Krankheit? Wir wissen es nicht genau. Eine starke Hautkrankheit, aber auch sicherlich innerlich, eiternd, vielleicht so ähnlich wie Lepra oder Aussatz. Allerdings würde das nicht erklären, dass sie dann zu ihm sitzen konnten. Also es muss noch was anderes sein. Vielleicht krebsartige Wucherungen, die aufbrechen. Ich habe sowas selber erlebt bei meinem Vater. Der hatte Krebs im Gesicht, von innen, also Hautkrebs, der nach außen gewuchert ist und immer wieder aufgebrochen, geeitert, geblutet, bis dann der Krebs so groß war, dass er dann gestorben ist. Es hat auch gestunken und es war schlimm. Also so ähnlich könnte das gewesen sein. Aber wir wissen, es gibt auch bei Krebs, wenn Gottes will, auch Heilungen. Ja, das werden wir am Schluss des Buches Hiob hören. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht genau, gibt verschiedene Theorien darüber. Jedenfalls, es muss schrecklich und schmerzhaft sein, ekelerregend und ja, sodass sich die meisten von ihm distanzieren. Außer dann die Freunde, die mit ihm reden, immerhin, die haben sich zu ihm gesetzt, werden wir gleich hören. Und jetzt kommt vielleicht das Allerhärteste, weil das ist ja die Person, die dem Hiob am nächsten steht. Da sprach seine Frau zu ihm: Hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? Sage dich los von Gott und stirb. Nun, ich weiß nicht, ein klein bisschen kann man diese Frau vielleicht verstehen. Das war eine angesehene Frau mit einem angesehenen Mann, die hatte viel Besitz, die hatte 10 Kinder. Und wenn ein Kind stirbt, ist für beide schlimm, aber für die Mutter, die es ausgetragen hat, vielleicht noch schlimmer als für den Vater, würde ich mal sagen. Und da war sie schon verbittert und jetzt auch noch dieses Elend mit ihrem Mann, vor dem sie sich jetzt geekelt hat. Und die, ja, ich weiß nicht, die wurde jetzt, so wie es aussieht, zur Atheistin, in dieser Phase zumindest, und sagt auch zu ihm: Sage dich los von Gott und stirb. Und wir müssen auch sehen, der Satan, er gebraucht immer das schwächste Glied in einer Familie. Manchmal ist er ein Ehepartner, der noch nicht gläubig ist. Manchmal sind es Kinder, die noch nicht gerettet sind, die dann große Probleme machen können, die sehr weltlich agieren, uns immer wieder herunterziehen wollen, so diesem weltlichen Niveau. Aber da müssen wir einfach standhaft bleiben. Immer wieder den Herrn bezeugen, die Liebe Jesu vorleben, nicht zurückschreien, so wie es auch Hiob tut. Er sprach zu ihr: Du redest wie eine törichte Frau. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen? Es hört sich ganz ruhig an, was er ihr da sagt. Er schreit sie nicht an. Er sagt schon, dass das töricht ist, was sie sagt, dass es nicht von Gott kommt. Es kommt von Satan, vielleicht ahnt Hiob auch, ja, dass Satan jetzt hier durch seine eigene Frau spricht. Jedenfalls gibt es auch weitere Beispiele, wo Satan durch Menschen spricht, von denen man es nicht gedacht hätte. Fällt euch da etwas ein im Neuen Testament? Wir schlagen mal auf. Matthäus 16.
Petrus hat ja mal.
Ja, Petrus, genau. Matthäus Evangelium, Kapitel 16. Haben wir da jetzt kein Zeichen reingelegt, aber wir finden das. Das ist ja gleich am Anfang des Neuen Testaments. Matthäus 16, da ist ja diese gewaltige Offenbarung der Messianität Jesu von Nazareth, dass er als der Messias, der Retter, der Erlöser, der Heilskönig sich offenbart in Caesarea Philippi, Banias, an der Stätte des Teufels oder des Pan-Gottes. Ich war da auch mehrmals mit Reisegruppen. Und dann kriegt ja Petrus diese große Verheißung: Du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und so weiter. Das ist praktisch Petrus als der, der die Pfingstpredigt hält, mit dem die Gemeinde beginnt, so ist das gemeint. Papsttum gibt es nirgends in der Bibel. Und dann heißt es einige Verse weiter, als der Herr Jesus sein Leiden voraussagt. Er muss viel leiden und getötet werden und am dritten Tag auferweckt, Vers 21. Und dann heißt Matthäus 16, 22, da nahm Petrus ihn, nämlich den Herrn Jesus, beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach: Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Also tatsächlich möchte Jesus hier den Herrn Jesus vom Leidensweg abhalten, das kann man ja verstehen, aber damit wäre auch keine Erlösung zustande gekommen. Das hat Petrus nicht verstanden. Und deshalb antwortet Jesus ihm mit einer sehr schroffen Antwort. Er wandte sich um und sprach zu Petrus: Weiche von mir, Satan! Also Satan hat in diesem Moment Jesus durch Petrus vom Erlösungswerk, vom Heilswerk abhalten wollen. Weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Genauso war es bei der Frau des Hiob. In diesem Moment, auch wenn sie eine Frau war, die er sicherlich geliebt hat, ist sie zum Werkzeug, zum Sprachrohr Satans geworden. Und Hiob antwortet richtig, das ist töricht. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, dann auch das Böse. Und bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Zu diesem Vers 10 möchte ich doch noch auch zwei Parallelstellen kurz nennen, die das nochmal vielleicht weiter erklären, dass von Gott auch wir Böses annehmen sollen, was also in unseren Augen böse ist, so muss man sagen. Aber Gott hat ja einen Plan damit, er sieht ja schon weiter, was er damit vorhat. Uns mag es böse vorkommen in dem Moment, aber es steht ein Plan dahinter, auch in dem Leiden von Hiob, nämlich ihn zu erziehen, noch mehr gottähnlicher zu machen, noch mehr hingegeben. Schlagen wir mal auf, Jesaja 45. Jesaja 45, Vers 5 bis 13. Das ist eine Stelle, die nicht so einfach ist, aber hier heißt es, Jesaja 45 ab Vers 5. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Da ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, da ich Frieden gebe und Unheil schaffe, ich, der Herr, vollbringe dies alles. Das heißt, Gott ist völlig souverän, allmächtig. Dann heißt weiter, träufe der Himmel von oben herab und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit. Die Erde tue sich auf und es sprosse Heil hervor und Gerechtigkeit wachse zugleich. Ich, der Herr, habe es geschaffen. Und jetzt, das dann auch im Römerbrief Kapitel 9 wieder kommt, wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben, spricht wohl der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Oder dein Werk, er hat keine Hände. Wehe dem, der zum Vater spricht, warum zeugst du und zur Frau, warum gebierst du? Das ist, glaube ich, in Hiob 3 sehr aktuell, ne? Wo er es klagen wird. So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer, wegen der Zukunft befrage mich, meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf erschaffen. Ich habe mit meinen Händen die Himmel ausgespannt und Gebiete all ihrem Heer. Ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit und will alle seine Wege ebnen. Er wird meine Stadt bauen und meine Weggeführten loslassen, und zwar weder um Geld noch um Gaben, spricht der Herr der Herrscharen. Und hier geht es um den persischen König Kyros, der zum Wiederaufbau der Stadt Jerusalem beigetragen hat, durch Gottes Zulassung, als Werkzeug Gottes. Er kann auch heidnische Personen sogar gebrauchen, um seinen Heilsplan fortzusetzen. Also Gott ist souverän, allmächtig, und es steht auch im Römerbrief, Kapitel 9, die Verse 20 bis 23, das bezieht sich ja auch auf diese Jesaja-Stelle und andere Stellen des Alten Testaments mit dem Tongefäß, Römer 9. Ja, ab Vers 20. Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Also steht in Gottes Hand, was er mit jedem Menschen macht. Und doch hat jeder Mensch subjektiv gesehen die Verantwortung, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Das ist komplementär, kein Widerspruch, sondern eine Ergänzung. Ich habe in meiner Auslegung des Römerbriefs das ausführlich erklärt, das liegt unten, da könnt ihr das ausführlicher lesen. Das war nur eine Parallelstelle, um das nochmal zu verdeutlichen. dass nämlich wir das Gute und das Böse von Gott annehmen sollten. Das, was uns vordergründig böse erscheint. So, jetzt mal kurz durchatmen. Jetzt kommt der letzte Abschnitt in Kapitel 2. Und zwar kommen jetzt die drei ersten Freunde von Hiob. Aber man darf davon ausgehen, dass auch der vierte, der Elihu, der ja am Ende des Buches spricht, bevor Gott selber redet, dass der auch schon dabei ist, denn er hat alles mitgehört, sagt er ja. Er hört alle diese Reden. Also außer den drei dürfte noch einer zusätzlich auch da schon dabei sein. Aber hier werden erstmal nur die drei erwähnt und dann überraschend am Schluss auch der Elihu. Elihu bitte nicht verwechseln mit Eliphas. Das sind zwei verschiedene Personen. Elihu heißt, mein Gott ist er. Ja, aber jetzt lesen wir weiter, Vers 11 bis 13. Als aber die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie jeder von seinem Ort, nämlich Eliphas, der Temaniter, und Bildad, der Schuchiter, und Zophar, der Naamatiter. Diese verabredeten sich, miteinander hinzugehen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Und als sie von Ferne ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten. Und jeder zerriss sein Gewand, und sie warfen Staub über ihre Häupter zum Himmel. Dann setzten sie sich zu ihm auf den Erdboden 7 Tage und 7 Nächte lang, und keiner redete ein Wort mit ihm, denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Die Freunde, diese werden nachher nicht so positiv beurteilt, auch am Ende nicht, von Elihu und von Gott selber. Aber hier, das möchte ich mal sagen, an dieser Stelle, bis zu diesem Punkt, handelt sie vorbildlich. Oder würde das nicht auch sagen? Wer setzt sich denn 7 Tage schweigend zu einem Kranken, einfach um mitzuleiden, um ihn zu trösten? Habt ihr das schon mal gemacht? So lange habe ich es nicht ausgehalten. 7 Tage, ja, das ist enorm. Vielleicht eine Stunde, ja, das ist auch schon viel. Aber hier 7 Tage. Zunächst einmal die Namen der drei Freunde. Und warum hier nur die drei genannt werden, mag daran liegen, dass es wirklich seine drei Freunde waren. Und die werden zum ähnlichen Alter wie Hiob gewesen sein, also schon etwas fortgeschrittenem Alter. Während dieser Elihu, der am Schluss kommt, ein jüngerer Mann ist. So ähnlich wie bei Paulus und Timotheus, eine Generation jünger. Und deshalb sagt er auch, ich habe bis jetzt geschwiegen, weil ihr älter seid, aber jetzt muss ich reden, weil ihr so viel Torheit von euch gegeben habt. Gut, aber diese drei Freunde, das waren praktisch so ungefähr Alterskollegen von Hiob und deshalb auch seine Freunde. Man kann auch jüngere Freunde haben, aber so, man weiß ja, Freunde sind meistens so ungefähr im gleichen Alter, die gleiche Generation. Und deshalb, die haben gehört von diesem Unglück und jeder kam von seinem Ort. Zunächst mal die Namen und die Herkunftsorte. Der erste heißt Eliphas. Und ich habe in diesem Lexikon die Namen der Bibel von Heinz Schumacher mal nachgeschaut, diese Bedeutungen. Sehr interessant. Hat auch etwas zu bedeuten. Eliphas bedeutet, mein Gott, also Eli, ist Reichtum, Fas, ist reines Gold, also Gott des Reichtums. Oder auch El ist stark, Gott ist Stärke. Also dieser Name Eliphas, der drückt Reichtum, Stärke, Gold aus. So diese Tendenz. Und der Herkunftsort Teman, das ist auch die Südgegend von Israel aus gesehen, also auch so Edom, wo auch Uz liegt, Uz, wo dann später Edom praktisch draus hervorging, haben wir gestern schon gehört. Dann der zweite, Bildad, hat hier drei Bedeutungen. Bel hat geliebt, also ein heidnischer Name, ist der Bel drin. Bel hat geliebt. Oder zweite Bedeutung, Sohn des Streites, der seinen Platz verteidigt. Hartnäckig, hartnäckiger Streiter. Das werden wir auch noch hören, wie hartnäckig der Bildad immer wieder auf der Gottlosigkeit des Hiob herumreitet, die gar nicht gegeben war. Und die dritte Bedeutung von Bildad, der Herr ist Adad, und zwar der Gott der Idumäer, nicht der Gott Israels. Also der hat wirklich einen sehr heidnischen Beiklang, dieser Bildad, obwohl es sicher auch ein frommer Jude war, aber der Name drückt viel Heidnisches aus. Bel, der Gott der Idumäer, Streit, hartnäckig. Und er kommt von Schuach abstammend, also in der Abrahamslinie. Mehr kann man über diese Herkunft nicht sagen. Dann Zophar, der dritte. Zwei Bedeutungsgruppen. Das erste, rauher, verwegener, zottiger, haariger. Und die zweite Bedeutungsgruppe, Klaue, Kralle, Vogel, Pfeifer oder auch Schwätzer. Und dann auch noch die Bedeutungen tanzend, springend. Also ist ein Rauer, ein Verwegener, der sehr viele Behauptungen aufstellt. Und auch ein Pfeifer oder Schwätzer, so wie ein Vogel, der viel von sich gibt. Wobei er derjenige ist, der bei der dritten Rede dann nicht mehr, beim dritten Redezyklus dann nicht mehr kommt, der Bildart endet dann. Und er ist ein Naamatiter, das ist ein unbekannter Ort in Hiobs Nähe. Das weiß man heute nicht mehr, wo das genau gelegen hat. Also das sind so die Namen der drei. Also der erste drückt so den Reichtum und die Stärke aus, der zweite diese heidnischen Gottheiten und den Streit, den hartnäckigen Streit, und der dritte den Schwätzer. Sehr interessante Namen. Aber hier zunächst handeln sie vorbildlich. Zunächst einmal, sie kommen überhaupt zu Hiob. Sie lassen ihn nicht links liegen und sagen, ich kann wegen irgendwelcher Quarantänemaßnahmen da nicht hingehen. Nein, sie kommen und besuchen ihn. Dann, sie kommen gemeinsam. Sie haben sich verabredet. Das heißt, das ist auch das Prinzip von Jakobus 5. Wenn du krank bist, dann rufe die Ältesten. Nicht nur einen, sondern die Ältesten, damit sie beten über dich. Und so weiter. Also das wird in Jakobus 5 beschrieben. Also mehrere. Dann, sie drücken ihm ihr Beileid aus. Sie gehen nicht einfach drüber hinweg, sondern sagen ihm, wie leid, das haben sie wohl schon gesagt, wie leid ihnen das tut, das Elend, das sie ja sehen müssen bei ihm. Und auch ihn zu trösten, heißt es hier. Und das Herzzerreißende dabei ist, sie erkannten ihn nicht mehr, so entstellt war er durch seine Krankheit. Und dann weinten sie. Kennt ihr auch eine Stelle? Es gibt zwei Stellen, wo der Herr Jesus geweint hat. Einmal über Jerusalem, dass sie so verloren sind und dass auch, er hat es prophetisch gesehen, diese Stadt untergehen wird durch die Römerheere, 40 Jahre später. Er hat geweint über Jerusalem, über ihre Verstocktheit gegenüber ihm, dem Messias, der gekommen ist und wiederkommen wird. Und er hat auch geweint, als sein Freund Lazarus im Grab lag, ja, und schon stank. Und ihn hat er ja von den Toten auferweckt, Johannes Kapitel 11. Und als Zeichen der Trauer und Bestürzung zerreißen sie ihr Gewand, werfen Staub über ihre Häupter. Das ist ein jüdisches Zeichen tiefster Trauer. Staub, die Vergänglichkeit, ja, und dass man schutzlos vor Gott steht, nackt bin ich gekommen, nackt gehe ich wieder zu Gott. Das Zerreißen des Gewandes. Und dann besonders eindrücklich die Anteilnahme. Sie setzten sich zu ihm auf den Erdboden 7 Tage lang. Das ist wirkliche Anteilnahme. Man kann auch sagen Solidarität mit ihm. Besser ausgedrückt Mitleiden mit dem Leidenden. Nicht einfach zuschauen und vielleicht noch heutzutage die Gaffer mit ihren Handys, Handyfotos auch bei Unfällen, sondern hingehen und beistehen und helfen. Die haben da keine Zeichnung davon gemacht oder irgendwie, wie der aussieht so besonders, sondern die haben sich zu ihm in den Staub gesetzt und mit ihm gelitten. Das ist eine große Untugend, ne, was heute abläuft mit der Sensationsgier der Menschen. Anstatt zu helfen, fotografiert man noch den, der am Sterben liegt. Also das ist unglaublich. Nein, sie haben mitgelitten. Und zwar 7 Tage lang, die vollkommene Zahl auch dieser Zeit, eine ganze Woche. Und keiner redete ein Wort, denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Wer dann zu reden beginnt, das ist Hiob. Und vielleicht hätten sie weiter geschwiegen, wenn Hiob dann nach 7 Tagen nicht angefangen hätte zu klagen. Und wenn er noch ein bisschen Kraft hat, dann lesen wir jetzt einfach noch das Kapitel 3, mal einfach die erste Rede hier von Hiob, worauf dann auch die Freunde beginnen zu antworten, zu disputieren, Erörterungen anzustellen, philosophische, theologische Erörterungen. Da werden wir heute Abend einiges davon hören, im Überblick aber nur, das führt uns zu weit. Aber diese erste Rede des Hiob, die wollen wir jetzt noch lesen. Ich werde dazu jetzt nur noch kurze Erklärungen machen. Also Kapitel 3. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte den Tag seiner Geburt. Wen verflucht er nicht? Er verflucht nicht Gott, aber den Tag seiner Geburt. Und wir können es ein bisschen verstehen. Ja. Wenn ich jetzt überhaupt nicht da wäre, dann müsste ich das nicht leiden. Aber von Gott sagt es sich nicht los. Wichtiger Unterschied. Und jetzt wird es in auch sehr poetischer Weise hier ausgedrückt, mit vielen Umschreibungen. Das ist diese hebräische, bunte Art, sich auszudrücken, dass Dinge immer wieder von verschiedenen Aspekten beleuchtet werden. Einfach genießt einfach die Poesie. Wir werden das jetzt nicht alles erklären. Es erklärt sich auch selber. Es ist einfach sehr bildhaft jetzt ausgedrückt, wie er praktisch sich wünscht, nie geboren zu sein. Lieber nicht geboren, als so leiden zu müssen. Und das ist durchaus verständlich auch, ja. Aber er sagt sich nicht von Gott los. Und dann heißt, und Hiob begann und sprach, o, wäre doch der Tag ausgelöscht, da ich geboren wurde, und die Nacht, sie sprach, ein Knabe ist gezeugt. Das war damals eine Freude, aber jetzt im Nachhinein, Mensch, dass ich, nee, dann lieber gar nicht da sein. Wäre doch dieser Tag Finsternis geblieben, hätte doch Gott in der Höhe sich nicht um ihn gekümmert und wäre doch niemals das Tageslicht über ihm aufgeleuchtet. Hätten doch Finsternis und Todesschatten ihn zurückgefordert, Gewölk sich auf ihn niedergelassen und diesen trüben Tag überfallen. Und jene Nacht hätte doch das Dunkel sich hinweggerafft, hätte sie sich nur nicht gefreut unter den Tagen des Jahres und wäre sie doch nicht in die Zahl der Monate eingereiht worden. Ja, wäre doch jene Nacht unfruchtbar geblieben, hätte doch kein Jubel sie erreicht. Hätten sie doch die verwünscht, die den Tag verfluchen können, die imstande sind, den Leviathan aufzuwecken. Also er wünscht sich, dass seine Mutter unfruchtbar gewesen wäre bei seiner Geburt. Und ja, und dann kommt hier der Leviathan vor, der wird uns noch ausführlicher begegnen, wir werden es auch betrachten. In Hiob 40 bis 41, da werden ja diesen, ich sage schon mal jetzt, Riesendrachen beschrieben, der Behemoth und der Leviathan. Das können keine Nilpferde oder ähnliches sein oder irgendwelche possierlichen Tierchen oder Elefanten, sondern das sind wirkliche Drachen, die man ja von Skeletten her auch ausgegraben hat, also Dinosaurier. Der Begriff Drache ist älter. Dinosaurier gibt es erst, ich weiß nicht, die Bezeichnung seit 1700 oder 1800 rum, wurde der in der Wissenschaft eingeführt. Deshalb steht in der Bibel immer von Drachen und nicht von Dinosauriern, weil es den Begriff ja gar nicht gab früher. Aber die Drachen sind Dinosaurier und auch diese Ungeheuer, Leviathan und Behemoth. Also nicht Krokodil oder ähnliches oder Nilpferd. Und weiter, hätten sich doch die Sterne ihrer Morgendämmerung verfinstert, hätte sie doch auf Licht gehofft, ohne dass es erschienen wäre, hätte sie doch die Strahlen der Morgenröte nicht geschaut. Doch sie verschloss mir nicht die Pforte des Mutterleibes und verbarg nicht den Jammer vor meinen Augen. Und jetzt kommen die Warum-Fragen. Warum? Das fragt ja der Mensch, der im Leiden steht. Warum muss ich so viel leiden? Warum bin ich krank? Warum habe ich heute diese Schmerzen? Warum klappt es nicht in der Liebe? Warum ist mein Arbeitsplatz in Gefahr? Und so weiter und so fort. Ja. Und so jetzt auch, warum starb ich nicht gleich bei der Geburt? Kam nicht um, sobald ich aus dem Mutterschoß hervorging? Warum kamen mir Knie entgegen und wozu Brüste, dass ich daran trank? Hier wird also die Geburt und dann der Säugling beschrieben. Ja. Denn jetzt läge ich da und wäre still. Ich wäre entschlafen und hätte nur Ruhe zusammen mit Königen und Ratgebern der Erde, die sich längst verfallene Paläste erbauten oder mit Fürsten reich an Gold, die in ihren Häusern Silber häuften. Was hier noch nebenbei gesagt wird, dass auch alles Glück der Mächtigen, aller Reichtum der Besitzenden vergänglich ist, wie ein Haschen nach Wind. Das lesen wir ja ausführlich, ich habe es auch mal ausgelegt hier vor Jahren im Buch Prediger. Alles ist eitel. Eitel heißt leer, vergänglich, unnütz, nicht von bleibendem Wert. Alles Irdische ist eitel, aber das Göttliche bleibt. Vers 16, oder wäre ich doch niemals da gewesen, wie eine verscharrte Fehlgeburt, den Kindern gleich, die nie das Licht erblickten. Dort hört das Toben der Gottlosen auf, dort finden die Erschöpften Ruhe, dort sind alle Gefangenen in Frieden, sie hören die Stimme des Treibers nicht mehr, Kleine und Große sind dort gleich und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Übrigens, interessante Beobachtung an dieser Stelle, zusätzlich zum Klagen Hiobs. Die Fehlgeburt wird hier genannt, dass die im Frieden ist. Das ist eine Stelle, die darauf hinweist, dass unschuldig gestorbene Kinder, zum Beispiel die Kinder, die Mutterleib getötet werden heutzutage, massenhaft, dass die im Frieden des Herrn sind, dass die nicht in der Hölle und der Verlorenheit sind. Ja, also hier wird die Fehlgeburt genannt. Und dann heißt es, dort finden die Erschöpften Ruhe, dort sind alle Gefangenen in Frieden. Das heißt nicht, dass die ausgelöscht sind, aber die sind im Frieden, in der Urgeborgenheit Gottes. Das zum Trost auch allen Müttern, die hier sind, die vielleicht mal ein Kind verloren haben. Ich habe auch ein Kind verloren durch plötzlichen Kindstod mit 7 Wochen. Also diese Kinder, die noch keine Entscheidungsfähigkeit haben, die noch nicht zwischen Gut und Böse wählen können, zwischen Gott und Satan, die, sagt auch Psalm 139 und andere Stellen, die sind von Gott umgeben, von allen Seiten dieser Urgeborgenheit. Aber sobald ein Mensch eine Entscheidungsfähigkeit hat und sich gegen Gott und seinen Sohn Jesus Christus als den einzigen Weg zum Vater entscheidet, der hat dann keine Hoffnung mehr. Da bin ich überzeugt, weil der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, Johannes 14, Vers 6. Hier aber die Fehlgeburt, ja, die hier im Frieden und Ruhe ist. Und Kleine und Große sind dort gleich, im Totenreich nämlich, bei Gott. Der Knecht ist frei von seinem Herrn. Das ist das, wonach sich die Knechte sehnen, die Sklaven aller Zeiten, dass nur Jesus, dass nur Gott ihr Herr ist. Und jetzt wieder eine Warum-Klage. Warum lässt er den Mühseligen das Licht sehen und gibt Leben den Verbitterten, denen, die auf den Tod harren und der kommt nicht, also der Tod, die nach im Grab, nach dem Tod, mehr als nach verborgenen Schätzen, die sich jubeln, freuen würden, die frohlockten, wenn sie ein Grab fänden. Dem Mann, dem sein Weg verborgen ist, den Gott ringsum eingeschlossen hat. Hier kommt jetzt eine Todessehnsucht. Also er wünscht sich an sich jetzt hier den Tod, besser als dieses schreckliche, qualvolle Leiden. Das wird jetzt schon immer ein bisschen noch grenzwertiger, ja. Verstehen kann man es menschlich, aber es ist trotzdem nicht ganz richtig. Wir merken auch in diesen Reden von Hiob und den Freunden, da ist viel Weisheit, viel Richtiges, aber doch immer ein bisschen so ein Knacks, auch Falsches mit drin. Manchmal auch viel Falsches. Und ja, diese Todessehnsucht, das würde ich sagen, das ist schon sehr grenzwertig. Oder wie seht ihr das? Ne? Wir sollen nicht den Tod suchen, sondern wir müssen warten, bis Gott uns abruft zu sich. Auch als mein Vater diese schwere Leiden hatten, diese Schmerzen, da war auch mal so ein Moment, wo man überlegt hat, ob das abzukürzen. Aber ich habe gesagt, nein, das kann man nicht machen als Christ. Lieber schmerzlindernde Mittel geben, aber keine lebensverkürzenden Maßnahmen. Das andere, wenn wir schon zum Thema Euthanasie kurz was sagen, man muss klar unterscheiden zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe. Die aktive Sterbehilfe, das wäre die bewusste, herbeigeführte Tötung eines Menschen. Und das ist von Gottes Wort verboten, du sollst nicht töten. Während die passive Sterbehilfe, das heißt, so wie ich es verstehe, dass man keine unnötig künstlichen lebensverlängernden Maßnahmen macht, wo es keine Hoffnung auf Heilung und Weiterleben mehr gibt, wo man nur die Qualen noch hinausschiebt. Da habe ich auch, ich sage es ganz offen, verfügt, dass man in so einem Fall die Geräte einfach abstellt, dem natürlichen Tod den Lauf lässt. Mag jeder für sich entscheiden, aber warum soll man die Qualen verlängern, wenn es sowieso keine Hoffnung auf Heilung gibt? Aber keine Giftspritze, kein Cocktail, ja, das wäre Mord. Oder Selbstmord. Selbstmord ist auch Mord. Das darf der Mensch nicht machen. Auch ein Hiob hat es nicht gemacht, aber er hat geklagt. Ja, in seinen Worten wird das hier ausgedrückt. Und das ist sehr grenzwertig hier, diese Stelle. Die sich jubeln, freuen würden, die frohlocken, wenn sie ein Grab fänden. Weil er fühlt sich jetzt eingeschlossen. Ja. Gott hat ihn ringsum eingeschlossen. Früher war er eingeschlossen mit dem Segen. Jetzt ist er eingeschlossen durch die Bedrängnis. Aber hier sagt ja der Herr Jesus, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Angst, übersetzt Luther. Aber wörtlich heißt eingeschlossen sein, Bedrängnis. Ihr fühlt euch beengt von allen Seiten, seid in Not, in Krankheit, in Krisen. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, in der ihr Bedrängnis habt. Das ist viel mehr als die Bedrängnis. Der Herr Jesus hat nicht einfach nur die Angst überwunden, sondern die Welt, in der wir Angst haben. Versteht ihr? Das ist die Dimension darüber. Er ist der Sieger, der Herr Jesus ist Sieger. Wie es auch da oben in der Hütte steht, ne? Oberhalb vom Kurpark, mit Kreideschrift, habt ihr vielleicht schon gelesen. Jesus Christus ist Sieger. Das ist unsere Botschaft. Und dann klagt er noch weiter, denn statt zu essen, seufze ich und mein Gestöhn ergießt sich wie Wasser. Aber das ist durchaus erlaubt. Natürlich dürfen wir Seufzer ausstößen und sagen, bekomme ich denn keine Hilfe, Herr, hilf. Und auch Menschen bitten, schick mir Linderung, schick mir auch Ärzte, ja, wenn es so notwendig ist, dann seufzen, klagen, das ist nicht verboten. Es kann auch helfen, dem Schmerz den Lauf nach außen zu lassen, indem es auch in einen Klageruf ausgedrückt wird. Und dann Vers 25, das ist ja interessant. Denn das Schreckliche, das ich befürchtet habe, ist über mich gekommen und wovon mir graute, das hat mich getroffen. Ja, wie ist es bei uns? Denken wir auch immer mal wieder dran, wie werde ich wohl sterben, welche Krankheiten werden noch kommen? Werde ich meine Arbeitsstelle behalten, auch jetzt bei den Corona-Maßnahmen und Sachen? Ja, viele haben Angst und die Angst aber ist ein schlechter Ratgeber. Wir sollen vielmehr im Vertrauen leben zum Herrn, dass er uns immer wieder weiterführt auf seinem schmalen Weg. Denn die Angst, die lähmt einen. Die Angst führt zu kopflosen Entscheidungen. Die Angst führt zu Torheit. Wir sollen Geduld lernen, beten, das Wort lesen, dann bekommen wir auch Orientierung, das Wort Gottes. Wenn ich jetzt immer dran denke, wie werde ich wohl sterben? Ja, da werde ich in meines Lebens nicht froh. Welche Krankheit? Das sind dann diese, wie heißen diese Leute? Diese eingebildeten Kranken. Ja, da gibt es so Hypochonder, ja. Wahrscheinlich der richtige Begriff dafür. Also ich kenne auch Menschen, die gehen 2-3 Mal im Jahr zum Arzt, zur Generaluntersuchung, damit ja nichts ist, wo vielleicht man sterben könnte. Gut, ich muss das jetzt alle paar Jahre mal eine Darmspiegelung machen, wenn ich da Probleme habe. Aber nur wirklich, wenn es notwendig ist, nicht mehr anders geht. Natürlich sage ich jetzt nichts gegen Vorsorgeuntersuchungen. Aber manche übertreiben es auch in die Richtung. Und dann gilt wirklich das Schreckliche, das ich befürchtet habe, ist überhaupt nicht gekommen. Plötzlich kommt die Diagnose Krebs, Magengeschwür oder was auch immer. Man kann es natürlich vielleicht noch behandeln. Aber bitte steigert euch nicht in die Angst, in die Todes- oder Krankheitsangst hinein. Jeder Tag hat seine eigene Plage, sagt der Herr Jesus. Und wir sollen jeden Morgen, so wie du es auch immer sagst, dankbar aufstehen, sagen, lieber Heiland, danke, dass ich heute wieder aufstehen darf, dass ich meine Arbeit noch tun kann. Und wenn du mich abrufst, dann mach's gnädig mit mir, ja, dass ich nicht so lange leiden muss. Das darf man schon beten. Denn der Herr prüft ja niemand über seine Kraft. Vers 26, das ist der letzte Vers jetzt für heute Morgen. Ich konnte nicht ruhen und nicht rasten und kaum hatte ich mich erholt, so kam ein neuer Sturm über mich. Da erinnert er sich nochmal an die Hiobsbotschaften, die wie ein Staccato kamen und dann auch noch nach diesen 4 Hiobsbotschaften aus Kapitel 1 die Krankheit in Kapitel 2, die 5. Steigerung hier. Und seine Depression ist verständlich. Aber nochmals, Hiob redet über Gott und zu Gott, aber niemals ohne Gott. Er klagt Gott sein Leid. Und auch beim Beisein dieser Freunde. Und die werden jetzt darauf reagieren. Das werden wir dann bei den folgenden Auslegungen hören, was die dann sagen, wie die auch zum Teil im Nebel herumstochern. Also es ist ja interessant, dass da das alles in der Bibel steht, aber wir müssen aufpassen, was wir zitieren. Das ist zwar alles, die Bibel im gesamten Wort, das Wort Gottes, aber nicht jeder Satz ist jetzt Wort von Gott, sondern es gibt natürlich auch falsche Sätze, ja, die dann von Gott korrigiert werden müssen am Ende vom Buch Hiob. Also versteht ihr, das ist nicht einfach so großflächig alles jetzt Wort Gottes. Natürlich die Bibel insgesamt schon, aber die Freunde und auch Hiob, die haben jetzt manche Irrtümer auch in ihren Reden, die wir nicht einfach zitieren dürfen. Als Wort Gottes. Ich hoffe, ihr könnt es unterscheiden. Ne? Ist ja ganz klar. Genauso auch im Neuen Testament, wenn der Judas etwas sagt, ist ja auch in der Bibel im Wort Gottes, ist aber nicht von Gott, sondern von Satan inspiriert. Und Judas Iskariot falsche Dinge da macht im Neuen Testament und so weiter. Also muss man es auch im Buch Hiob jetzt in den folgenden Kapiteln und auch hier schon in Kapitel 3 auseinanderhalten. Auch wir dürfen klagen, aber wir sollten Gott nicht anklagen und schon gar nicht verklagen. Können wir gar nicht, weil wir so kleine Geschöpfe sind. Und wenn ihr nachts den Sternenhimmel anschaut, seht ihr ja, wie groß allein schon das Universum ist. Für uns Menschen unermesslich, unzählbare Zahl der Sterne. Und darüber thront Gott. Ja, wer sind wir denn, dass wir mit Gott rechten wollten? Aber wir dürfen dankbar sein, dass er uns trotzdem kennt und liebt, jeden Einzelnen. Das ist gerade die Größe des Herrn, dass er jeden von uns kennt und mit Namen kennt und auch unsere Herzen kennt. Er sieht sogar in die Herzen hinein. Und wir dürfen getrost sein, Gott rettet zu seiner festgelegten Zeit auch einen Hiob. Auch die Freunde, die zum Teil falsch reden, und zwar nachdem Hiob für sie Fürbitte tut. Ganz am Schluss wird das deutlich. Das ist unser Trost und in dieser Hoffnung können wir getrost leben und sterben. Amen.
Amen.
Jetzt möchte ich noch mit uns beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du auch heute Morgen Kraft geschenkt hast, wo es manchen von uns nicht so gut geht, dass wir dein Wort betrachten und auslegen konnten. Und bitte schenk uns, dass wir auch unterscheiden, was von dir ist und was nicht, auch im Buch Hiob, damit wir Weisheit bekommen und auch Orientierung für unser ganz praktisches Leben. Stärke alle, die jetzt angeschlagen sind, auch in Krankheitsnot, hilf du uns auf, sei du unsere Kraft und Weisheit in allen Dingen und geh du voran auf dem schmalen Weg, damit wir dir nachfolgen bis ans Ziel der himmlischen Herrlichkeit und Vollendung. Amen.
Amen.